Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Volksverräter, Spione Moskaus, Kriminelle und Drückeberger. Die Diffamierungen durch die Nazis blieben an vielen Widerstandskämpfern kleben. Die Bundesrepublik verweigerte ihnen selber jahrzehntelang die Rehabilitation und ihren Witwen die Entschädigung. Nach dem Krieg wollten die Deutschen zunächst nichts vom Widerstand wissen, denn das hätte unangenehme Fragen nach dem eigenen Verhalten aufgeworfen. Nun, 75 Jahre nach dem Stauffenberg-Attentat, gibt es neuen Streit, weil Vertreter der AfD das Erbe des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur für sich beanspruchen. 2017 warb ein Kreisverband mit dem Slogan »Sophie Scholl würde AfD wählen«. Peter Leusch sprach mit Wissenschaftlern aus der Widerstandsforschung.
Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus hatte ja nirgendwo eine breite Basis im deutschen Volk, sondern es waren ja immer nur wenige und Einzelne.
Johannes Tuchel, Politikwissenschaftler, Berlin.
In der Widerstandsgeschichte, die ja ohnehin sehr, sehr lange gebraucht hat, um wirklich richtig Fahrt aufzunehmen, sind die Frauen sehr lange gar nicht gesehen worden.
Frauke Geiken, Historikerin, Göttingen.
Von Widerstand kann man erst sprechen, wenn es gefährlich wird. Wenn derjenige riskiert, dafür ins Konzentrationslager zu kommen, wenn er Handlungen unternimmt, um dieses Regime zu schwächen oder gar zu beseitigen.
Wolfgang Benz, Zeithistoriker, Berlin. Drei Stimmen von Wissenschaftlern aus der Widerstandsforschung, 75 Jahre nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler, von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg.
Ich denke, dass wir heute relativ gesichertes Wissen haben über das, was geschah am 20. Juli. Also das Attentat im sogenannten Führerhauptquartier um die Mittagszeit. Dann kommt Stauffenberg hierher nach Berlin zurück, ist etwa ab 16 Uhr hier im Bendlerblock und versucht mit Telefon und Fernschreiber den Umsturzversuch in Gang zu setzen. Zwischen 23 Uhr und Mitternacht ist der Umsturzversuch gescheitert. Er und seine Freunde werden im heutigen Ehrenhof erschossen auf Befehl von Generaloberst Friedrich Fromm.
Nachdem die Fakten und die Abläufe weitgehend rekonstruiert sind, so Professor Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin, stehen für die Forschung weitergehende Fragen im Fokus. Fragen, die über die Hauptpersonen und spektakulären Ereignisse hinausreichen. Wie breit war der Widerstand verankert? Welche Gruppen waren in den Umsturzversuch einbezogen? Was waren ihre Ziele?
Die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer im Umfeld des 20. Juli einte, dass sie den Krieg beenden wollten, dass sie die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen beenden wollten und dass sie den Rechtsstaat wiederherstellen wollten.
Wie das politische System Deutschlands aussehen sollte, ob demokratisch und wenn ja, in welcher Form, darüber hatte man sich noch nicht verständigt. Denn im Entschluss zum Umsturz fanden sich Akteure ganz unterschiedlicher weltanschaulicher Gruppen zusammen, von Gewerkschaftern und Sozialdemokraten über Konservative wie Karl Gördeler bis hin zu Monarchisten. Eine Fotowand in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin zeigt 200 Beteiligte.
Sie haben nach dem 20. Juli etwa 600 bis 700 Verhaftungen. Davon ist allerdings bis zu 300 Festnahmen gegen Kinder und Frauen der am Umsturzversuch Beteiligten. Und wenn Sie die Bilanz ziehen wollen, dann haben Sie etwa 150 Tote in der Folge des Umsturzversuches. Das ist der Personenkreis, über den wir reden, wenn wir konkret vom Umsturzversuch des 20. Juli 1944 sprechen.
Mit brutaler Gewalt ging das NS-Regime gegen alle vor, die der Teilnahme verdächtig waren, ließ seine Rachsucht auch an den Familien aus, erklärt die Göttinger Historikerin Dr. Frauke Geiken.
Wenn man sich die Geschichte dieser Sippenhaft anguckt, die ja dann 1944 tatsächlich auch umgesetzt wurde nach dem Attentat, die Frauen kamen ins Gefängnis und die Kinder kamen in ein NS-Kinderheim im Harz in Bad Sachsa, völlig ins Nichts. Und die Frauen wussten nicht, wo ihre Kinder geblieben sind. Und sie wussten auch nicht, ob sie die jemals wiedersehen werden.
Was dem Widerstand nicht gelungen war, besorgten die Alliierten. 1945 wurde die nationalsozialistische Diktatur beseitigt. Aber für diejenigen, die Widerstand geleistet hatten, und für ihre Familien, dauerte das Unrecht an. 1944 hatte Hitler, Gördeler und andere Beteiligte des 20. Juli in Schauprozessen vor dem Volksgerichtshof von seinem Blutrichter Roland Freisler als kleine Clique schmähen lassen, die Volk und Vaterland verraten hätten.
Aber dieser Verratsvorwurf, der wirkt in der Tat noch lange Jahre nach 1945 nach. Der wirkt in breiten Teilen der Bevölkerung nach, der wirkt aber auch in der Publizistik und der Presse nach oder auch bei den Entschädigungen. Die Witwen und Waisen des 20. Juli sind nicht ins Bundesentschädigungsgesetz mit eingebunden worden, sondern es wurde subsidiär die Stiftung Hilfswerk 20. Juli 1944 gegründet, um überhaupt einen Ausgleich zu schaffen. Kinder von Widerstandskämpfern wurden noch in der Schule als Verräterkinder beschimpft.
Der Widerstand gegen Hitler wurde im Nachkriegsdeutschland zunächst überhaupt nicht anerkannt, geschweige denn gewürdigt. Erst als mit dem 17. Juni 1953 ein Volksaufstand in der DDR gegen die SED-Diktatur ausbrach, begann man sich mit der Idee des Widerstandes anzufreunden und den Widerstand gegen Hitler in der jungen Bundesrepublik zu rehabilitieren. Zunächst Stauffenberg und die studentische Gruppe Weiße Rose in München. Aber die Willkürurteile des Volksgerichtshofes bestanden weiterhin. Noch 1972 konnte der baden-württembergische Ministerpräsident Filbinger erklären, was damals Recht war, kann heute kein Unrecht sein. Und in breiten Teilen der Bevölkerung, so Tuchel, wollte man vom Widerstand nichts wissen.
Und es ist ja immer auch sowohl in den 50er, 60er, 70er Jahren noch in der Generation der Mitlebenden auch daraus erklärbar, wenn ich selbst als Bürger der Bundesrepublik, der schon in der NS-Zeit gelebt hat, den Widerstand gegen den Nationalsozialismus anerkenne, dann muss ich ja gleichzeitig möglicherweise mein eigenes Versagen anerkennen, denn ich habe ja die Handlungsoptionen, die es unter den Bedingungen der Diktatur auch gegeben hat, eben nicht genutzt.
Die Nazi-Diktatur überschattete beide deutsche Staaten. Sie hatte eine lange Geschichte der Verdrängung zur Folge. Die Verdrängung von Widerstand ist aber das Gegenstück zur Leugnung von Mitläufertum und Täterschaft. Vorherrschende Meinung war, dass die Deutschen nicht die Täter, sondern die eigentlichen Opfer des Krieges gewesen seien. Von den Nazis verführt und missbraucht, viele an der Front gefallen, im eigenen Land ausgebombt oder aus der Heimat vertrieben. Es gab solche leidvollen Erfahrungen, aber sie wurden instrumentalisiert, um alle Mitverantwortung auszublenden und sich in einem reinen Opfernarrativ einzurichten. Dazu passend galten Menschen, die ins Exil geflohen, desertiert oder Widerstand geleistet hatten, nun als Verräter oder Drückeberger, die Deutschland im Stich gelassen hätten. Erst langsam und in Schüben gelang es im Verlauf von zwei Generationen, den Widerstand zu rehabilitieren. Doch das bleibt bis heute von politischen Interessen und Vorurteilen verzerrt, resümiert Professor Wolfgang Benz, bis zu seiner Emeritierung Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin.
Die einen sehen nur den 20. Juli, die anderen verehren die Geschwister Scholl und denken an die Weiße Rose. Die Deserteure, die ja dadurch, dass sie sich dem Militärdienst verweigert haben, auch Widerstand geleistet haben, die blieben, glaube ich, am längsten allein und sind wahrscheinlich auch heute noch nicht bei allen anerkannt und beliebt. Dass der kommunistische Widerstand der früheste war und dann mächtig nach 1945 politisch instrumentalisiert wurde, ist wieder eine andere Geschichte.
Wolfgang Benz unternimmt in seiner aktuellen Veröffentlichung mit dem Titel »Im Widerstand – Größe und Scheitern der Opposition gegen Hitler« den Versuch, das gesamte Spektrum von Widerstandskämpfern und Gruppen darzustellen. Er zeichnet ein pluralistisches Bild des Widerstandes, berücksichtigt alle sozialen, politischen und weltanschaulichen Milieus, aus denen Widerstand gegen Hitlers Diktatur erwuchs. Sofort nachdem Hitler am 30. Januar 1933 von Hindenburg zum Kanzler ernannt wurde, begannen die Nationalsozialisten mit der Zerschlagung der Demokratie, mit der Gleichschaltung des gesamten politischen und gesellschaftlichen Lebens in Deutschland. Binnen eines halben Jahres wurden die gegnerischen Parteien verboten oder zur Selbstauflösung gezwungen, Gewerkschaften, Verbände und Vereine gleichgeschaltet, Oppositionelle verhaftet und in Gefängnisse und KZs eingesperrt. Die Kirchen, als Institutionen weiterhin intakt, gingen auf Harmoniekurs zu dem neuen Regime.
Es waren einige wenige innerhalb der Kirchen, ein paar mutige Frauen wie Marga Meusel in Berlin, die kirchlichen Oberen zum Handeln zwingen wollten durch Eingaben, durch Denkschriften. Aber die kirchliche Obrigkeit hat sich weder zunächst um die getauften Christen mit jüdischen Wurzeln und noch weniger um die Juden jüdischen Bekenntnisses überhaupt gekümmert.
Marga Meusel ist ein Beispiel für die vielen bislang ignorierten Frauen, die im Widerstand gegen Hitler aktiv waren. Wenn überhaupt, wurden sie nur als Ehefrauen von Widerstandskämpfern angesehen, deren Rolle sich in einem Hausfrauendasein erschöpft hätte. Das las man noch 2011 über Freya von Moltke, die an der Seite ihres 1945 hingerichteten Mannes Helmut von Moltke im Kreisauer Kreis gegen den Nationalsozialismus kämpfte.
Was es mit der Rolle der Frau im Widerstand auf sich hat, haben die zeitgenössischen Männer, Ehemänner und Widerstandskämpfer, die haben das sehr, sehr wohl begriffen. Also Hans von Donani hat an seine Frau geschrieben, aus dem Gefängnis geschrieben, du weißt nicht, wie viel Kraft du mir gibst. Und wenn man den Briefwechsel eben von Helmut und Freya von Moltke liest, da wird auf jeder Seite deutlich, welche riesige Rolle Freya für Helmut gespielt hat.
Frauen im Widerstand, das sei eine immer noch ignorierte oder marginalisierte Gruppe, der bis heute die gebührende Anerkennung versagt geblieben sei, erklärt die Göttinger Historikerin Frauke Geiken. Geiken hat 2014 eine umfassende Studie vorgelegt mit dem Titel »Wir standen nicht abseits, Frauen im Widerstand gegen Hitler«. Sie präsentiert ausgewählte Schicksale von Frauen, wie zum Beispiel von Anne-Dore Leber, die in die Aktivitäten ihres Mannes Julius Leber zur Vorbereitung des Umsturzversuches vom 20. Juli eingeweiht war. Es sind Beispiele von Frauen, die nicht nur ihren Ehemännern moralisch beistanden, sondern die Entscheidung zum Widerstand mitgetragen, oft auch zusammen mit ihrem Partner getroffen haben. Ein anderes Beispiel ist Cato Bontjes van Beek, einer jungen Frau aus Fischerhude, die in der sogenannten Roten Kapelle aktiv Widerstand leistete. Geiken vergleicht sie mit Sophie Scholl.
Man kann ganz wunderbar die Cato Bontjes van Beek aus Fischerhude mit ihr kontrastieren. Die war gleich alt. Die hat genau dasselbe gemacht wie Sophie. Sie hat nämlich Flugblätter verteilt. Sie ist im selben Jahr hingerichtet worden, 1943. Sie muss auch eine sehr, wie Sophie Scholl, charismatische, lebensbejahende, fröhliche, aber auch nachdenkliche junge Frau gewesen sein, die genau wie Sophie Scholl sich nicht opfern wollte. Das immer so ein bisschen das Narrativ der 50er Jahre, was man über die Weiße Rose kennt, die wollten sich opfern für Deutschland und so weiter, das wollten die ganz bestimmt nicht.
Aber während Sophie Scholl als zunächst einzige Frau aus dem Widerstand durch das Buch ihrer Schwester Inge Eicher-Scholl über die Weiße Rose berühmt wurde und Anerkennung fand, wurde Cato Bontjes van Beek verfemt, blieb ihrem Namen ein Platz in der Erinnerung versagt.
Diese unschuldige, vermeintlich unpolitische Weiße Rose auf der einen Seite, damit konnten sich die Zeitgenossen der 50er Jahre anfreunden. Cato Bontjes van Beek gehörte der, muss man gleichermaßen vermeintlich betonen, vermeintlich kommunistischen Roten Kapelle an. Und damit war sie natürlich in den 50ern, zu Hochzeiten des Kalten Krieges, persona non grata.
Wenn wir uns mit dem Widerstand befassen, dann befassen wir uns mit ganz langlebigen und hartnäckigen Konstruktionen, die so in den letzten 20 Jahren als Konstruktionen erkannt worden sind.
Die sogenannte Rote Kapelle ist das Paradebeispiel, wie ein Widerstandsnetzwerk erst von den Nazis als Moskauer Spionagetrupp diskreditiert und dann an diesem Zerrbild im Kalten Krieg von beiden Seiten kräftig weitergemalt wurde. Ein anderes Beispiel für Ignoranz und Verleumdung weit über seinen Tod hinaus ist der Schreinergeselle Georg Elser. Elser, ein Einzelkämpfer, hatte 1938 im Münchner Bürgerbräukeller ein Sprengstoffattentat akribisch vorbereitet. Hitler entkam dem Anschlag nur durch Zufall. Goebbels Propaganda jedoch machte Elser zu einem englischen Spion. Während Nazi-Gegner selbst Pastor Niemöller, der im selben KZ wie Else eingesperrt war, ihn umgekehrt für ein von den Nazis abgerichtetes Werkzeug hielten. Erst heute, in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, erhält Elsa seinen gebührenden Platz, gleichsam auf Augenhöhe mit Stauffenberg. Wolfgang Benz.
Für mich ist Georg Elsa eigentlich die einzige Lichtgestalt. Er war nie zuvor Nazi, der musste nicht zur Besinnung gebracht werden, sondern der hat mit seinem schlichten Menschenverstand als spätere Widerstandskämpfer noch stolz in der Armee Hitlers marschierten, als viele andere noch gar nicht, also Konservative, noch nicht daran dachten, dass dieses Regime so böse ist, dass man es beseitigen müsse. Da war es für den schwäbischen Schreinergesellen Georg Elser klar, dieses Regime bedeutet Krieg. Das bedeutet äußerstes Unrecht. Er saß an seiner Lohntüte. Er hat, während die anderen noch auf Kraft durch Freude und andere Propagandatricks der Nazis hereinfielen, sah er, es geht immer weiter bergab.
Wie wird jemand zum Widerstandskämpfer? Woher nimmt er die Courage, sich einem Regime entgegenzustellen, dem Millionen zujubeln, das seine Gegner mit Gefängnis, Folter und Vernichtung bedroht? Manche, wie Stauffenberg, waren zunächst selber angetan von Hitler und der Idee der Volksgemeinschaft, von den militärischen Anfangserfolgen.
Wenn Sie sich die verschiedenen Wege in den Widerstand angucken, der Menschen, die es etwas gewagt haben, dann fällt auf, dass am Anfang nicht immer bewusst eine individuelle Entscheidung steht. Und nach dieser individuellen Entscheidung kommt das Suchende, kommt das Tastende. Findet man Menschen, mit denen man zusammenkommt? Vertrauen ist da eine ganz, ganz wichtige Kategorie. Wie kann ich zu jemandem anderen Vertrauen fassen? Und das ist natürlich unter den Bedingungen der Diktatur ein schwerer Weg. Wir haben einen Fall, wo ein Kommunist sich in einen Zahnarztstuhl begibt und plötzlich feststellt, er kann mit seinem Zahnarzt gut reden. Und daraus entwickelt sich dann eine wirklich enge Zusammenarbeit in einer Widerstandsgruppe hier in Berlin.
Viele Deutsche waren mit Hitler und dem Regime nicht einverstanden. Sie zogen sich in eine innere Verweigerung zurück, ohne aber aktiv zu werden. Widerstand beginnt in den Augen von Benz dort, wo jemand aktiv wird, wo er Handlungsspielräume nutzt, auch wenn sie ihn persönlich gefährden. Dazu zählt der vielfach namenlos gebliebene Rettungswiderstand, wo Menschen ihren jüdischen Mitbürgern geholfen haben.
Und das waren nicht so wenige, auch wenn es nur wenigen Juden gelang, sich in der Illegalität im Untergrund über die gefährlichsten 3 letzten Jahre des NS-Regimes hinweg zu retten. Mit vielen nichtjüdischen Helfern, ohne die hätte es keine Chance gegeben.
Bei einer Umfrage des Spiegels im Jahr 2004 erklärte zum ersten Mal eine repräsentative Mehrheit der Deutschen, dass der Widerstand gegen Hitler für die demokratische Kultur der Bundesrepublik von Bedeutung sei. 2 Generationen hat es gedauert, diese ideologische Zurichtung und Verdrängung aufzubrechen. Aktuell erleben wir, wie an die Stelle der Verdrängung plötzlich eine gefährliche Vereinnahmung des Widerstandes tritt, und zwar ausgerechnet von rechts außen. Anfang 2017 warb ein Kreisverband der AfD auf Facebook mit dem Slogan »Sophie Scholl würde AfD wählen«. Die AfD geriert sich als Widerstand gegen die, so Alexander Gauland, Kanzlerdiktatorin.
Wenn mir heute jemand sagt, ich bin doch im Widerstand, wie es etwa aus Kreisen der AfD geschieht, dann kann ich sagen, nein, Sie sind nicht im Widerstand. Sie gehören einer parlamentarischen Opposition an unter den Bedingungen eines Rechtsstaates. Dies ist kein Widerstand, sondern Sie können alle Möglichkeiten der Demokratie nutzen.
Ausgerechnet eine Partei, deren Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland Hitler und den Nationalsozialismus mit den Worten verharmlost, das sei, Zitat, nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte gewesen. Ausgerechnet eine Partei, wo führende Vertreter immer wieder Rassismus und Hass gegen Migranten schüren, beansprucht das Erbe jener Widerstandskämpfer, die für das exakte Gegenteil, für Rechtsstaat, Humanität und Toleranz ihr Leben eingesetzt haben.
Wenn eine Protagonistin dieser Partei im Bundestag hetzt, Volksverhetzung treibt, dafür vom Bundestagspräsidenten gerügt wird, indem sie nämlich Muslime als Messerstecher abqualifiziert, dann muss ich kein Verständnis dafür haben. Dann bin mindestens ich als Historiker, der weiß, dass Adolf Hitler 1919 nicht als Gewaltverbrecher angefangen hat, sondern als Populist mit Volksreden und mit Volksverhetzung, bin ich als Historiker doch gefragt, um zu sagen, das hatten wir schon einmal, das wird in diese Richtung laufen. Dieser Ideologie muss der Boden entzogen werden.